Vielen Dank für die Begrüßung. Ich freue mich, dass ich hier in Wien sprechen darf. Es ist ja nicht so einfach, so kleine Vereine zu erhalten. Uns geht es genauso. Wir haben 88 unseren Verein gegründet. Das ist bei uns ganz ähnlich. Wir sind in einer Aula, in einer Schule. Wir haben ein ähnliches Publikum, also auch nicht die großen Massen. Und wir sind auch immer froh, wenn wir neue Referenten kriegen, denn die Leute haben natürlich heute schon einen ziemlichen Anspruch. Ja, ich behandle heute Abend das Thema Familie. Ich habe einen Krebsaszendent, da ist es auch kein Wunder. Ich werde meinen Vortrag gliedern, und zwar ich werde einige Anmerkungen zur Entwicklung in der Familie machen. Und dann drei Betrachtungsmethoden Ihnen versuchen näher zu bringen, wie man Aussagen über Familien machen kann, wie man in die Strukturen der Familie eingehen kann, nämlich einmal über die persönlichen Planeten, also Sonne, Mond, Mars und Venus. Das sind sozusagen Erlebnisfilter für einzelne Funktionen von Familienmitgliedern oder vielleicht wäre es besser zu sagen Aufgaben und wie wir diese erleben. Und der zweite Bereich sind Leitthemen, nenne ich das mal. Oder man könnte auch psychologisch sagen Wiederholungszwänge. Sich wiederholende Aspekte über Generationen hinweg, die wir übernehmen aus Vorgängerfamilien und die wir weitergeben. Und daran sieht man, dass wir alle zusammenhängen irgendwo. Und ich denke, das wird die erste Hälfte sein und dann wird der Bereich kommen Aussagen über sogenannte abgeleitete Häuser. Das ist vielleicht weniger bekannt, wenn man nämlich die Horoskope dreht. Zum Beispiel, manche Astrologen sagen, das vierte Haus ist die Mutter. Wenn man also die Spitze des vierten Hauses als Aszendent der Mutter nimmt, dann erzählt dieses neue Horoskop die Mutter in Bezug auf den Horoskopeigner, wie er sie erlebt und was er mit ihr zu tun hat. Und das kann man ableiten bis zu Urgroßvater oder Ururgroßvater. Und das ist sehr verblüffend, wenn man das mal in der eigenen Familie so durchführt. Das ist also mein Programm heute Abend. Ich habe dazu auch ein Skript gemacht. Das können Sie auch käuflich erwerben. Sieht so aus, kostet 8 Euro. Da steht alles drin, was ich heute Abend sage, aber noch ein bisschen mehr, wer da vertieft weitermachen will. Ja, zur Entwicklung der Familie ein paar Worte. Im Mittelalter und auch davor war ja die Sippe Grundlage des Lebens, der Kultur und des Rechts, insbesondere des Erb- und Feudalrechts. Danach in der Agrargesellschaft war die Großfamilie vorherrschend. Hier blieben die Söhne mit ihren Familien unter der Vorherrschaft der Väter, um natürlich den Besitz zu erhalten. Und seit dem 11. Jahrhundert kam noch ein kirchliches Moment in die Familie, das Sakrament der Ehe, den die christlichen Kirchen ja bis heute betonen. Die Familie umfasste oft alle zum Hause gehörende Personen und man sprach von Haushaltsfamilien oder Hausgemeinschaften, zu denen unmündige Kinder, das Gesinde, Verwandte zählten. Der Zerfall dieser Hausgenossenschaften und die Ausprägung der bürgerlichen Familie kam dann im 18. Jahrhundert und beim Übergang in die Industriegesellschaft im 19. Jahrhundert. Die Industriegesellschaft prägte dann bereits diese heute vorherrschende Kernfamilie, wie man sie nennt, oder Kleinfamilie, mit der strikten Rollenverteilung, dass der Vater eben für den Unterhalt zuständig war und die Mutter für die Kinder. Und ausgehend von Europa hat sich dieses Modell der Kleinfamilie in allen Industriegesellschaften durchgesetzt, also weltweit. Gleichzeitig wurde allerdings immer häufiger dann in der Industriegesellschaft auf dem Land und auch bei den Arbeiterfamilien ist notwendig, dass die Kinder mitgearbeitet haben und die Frauen, um einfach den notwendigen Lebensunterhalt zu verdienen. Und in neuerer Zeit, ich mache einen Sprung, kommt dann das Emanzipationsbestreben der Frauen in der Arbeitswelt hinzu, was natürlich auch wieder die Familienstrukturen sehr verändert. Und nicht zuletzt, die sinkende Kinderzahl verändert natürlich auch die Familienstrukturen. So ist zum Beispiel der Anteil der Familien in der BRD, also bei uns in der Bundesrepublik, seit Jahrzehnten rückläufig. 1972 hatten noch 69% aller Familien Kinder und die Familien waren verheiratet und 2000 waren es nur noch 55%. 15% sind alleinerziehend, 6% sind unverheiratete Paare. Allerdings, und das ist überraschend, lebten 2003 in Westdeutschland immer noch 81% aller Kinder unter 18 Jahren bei verheirateten Eltern. Ich darf vielleicht ganz kurz, ich lege mal hier einen Auszug aus einer Forschung zu den Lebensformen in der Bundesrepublik. Das ist das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Die haben da Umfragen gemacht. Das sind so ein paar Ergebnisse. Ich fasse die einfach mal zusammen. Obwohl die Heiratsneigung seit langem rückläufig ist und die Verbreitung nicht familiärer Lebensformen zunimmt, genießt die Ehe und die Familie nach wie vor hohe Wertschätzung. Nur knapp ein Viertel der Deutschen im Alter zwischen 22 und 65 Jahren ist der Ansicht, dass die Ehe eine überholte Einrichtung sei. Eine deutliche Mehrheit von fast 90% würde es begrüßen, wenn dem Familienleben in Zukunft mehr Bedeutung beigemessen werden würde. Also im Wohnungsbau, bei der steuerlichen Unterstützung und so weiter. Andererseits ist auch eine relativ hohe Toleranz gegenüber neuen Lebensformen zu verzeichnen. Also 86% würden es in Ordnung finden, wenn ein Paar unverheiratet zusammenlebt und etwas mehr als die Hälfte hält es nicht mehr unbedingt für notwendig zu heiraten, wenn ein Kind geplant ist. Dass ein Elternteil ein Kind genauso gut erziehen kann wie beide zusammen, glauben fast 50%. Ja, also nach wie vor hat die Familie eine große Bedeutung, allerdings nicht mehr in der traditionellen Form, wie wir da in den Tendenzen erkennen. Die Ehe ist kein Wert mehr an sich, vielmehr geht es um die tatsächlich gelebte Beziehung. Besonders deutlich zeigt sich dies an der klaren Ablehnung der Aussage, eine schlechte Ehe sei besser als überhaupt keine Ehe. Und auch fast 30% sind der Meinung, dass verheiratete Menschen normalerweise glücklicher sind als nicht verheiratete. Erst wenn die Kinder ins Spiel kommen, richten sich die Vorstellungen stärker an der Normalfamilie aus. Ja, sich verändernde Lebensbedingungen und Notwendigkeiten, Individualisierungstendenzen, der Trend zu weniger Kindern oder Kinderlosigkeit überhaupt, werden natürlich in Zukunft die Struktur noch viel stärker und die Rollen in den Familien viel stärker verändern. Und wir erleben ja heute fast schon so was, ich sag mal, wie eine Unordnung gegenüber der traditionellen Ordnung, wenn homosexuelle Paare jetzt Kinder adoptieren wollen. Oder die nächste Stufe ist dann wahrscheinlich die Internetfamilie, also eine fiktive Vernetzung von Menschen über das Internet, wobei jeder für sich da einsam irgendwo für sich hinlebt und die bilden sich dann ein, sie seien eine Familie. Oder Internetgemeinschaften, das gibt es in Amerika schon, bahnt sich das an. Da haben Menschen alle Zimmer verkabelt und mit Kameras ausgestattet und andere können jetzt wiederum sich da anschließen und können teilhaben an diesem Familienleben. Also es gibt da schon sehr wassermännische Ansätze, wie Sie sehen. Und zu nennen wären auch Anfänge, die bei uns aufkommen, ich habe das neulich mal gesehen im Fernsehen, sogenannter Partnertausch innerhalb der Familie. Das heißt, die Frau Huber aus Stuttgart geht 4 Wochen nach Hamburg zu der Familie Meier und macht dort den Haushalt. Und die Frau Meier aus Hamburg geht 4 Wochen nach Stuttgart und macht da einen Haushalt, einfach um mal andere Familien zu erleben. skurril der Gedanke, aber auch sowas gibt's heute schon. Also es bleibt abzuwarten, wie sich diese Strukturen im Wassermann-Zeitalter da verändern, zumal wir ja jetzt erleben, dass der Islam eigentlich ganz rigide wieder die Sippen und die große Hausgemeinschaft dagegen stellt. Denn das ist die mittelalterliche Tradition, was der Islam heute verbreiten will. Wo die Frau gar nichts zu sagen hat, öffentlich, nur zu Hause. Zu Hause ist sie Herrscher, aber die Sippe gibt den Ton an, also der Älteste in der Sippe hat es Sagen. Ja, das wird sicherlich noch spannend. Man kann natürlich sagen, dass Neptun in der Waage, der ja von 42 bis August 57 in der Waage lief, die Generation ist, die natürlich diese traditionellen Partnerschaften auch aufgelöst hat und neue Rollen propagiert hat. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass natürlich Millionen Familien nach Kriegsende ohne Mann waren. Auch dieses hat natürlich die Strukturen verändert. Es ist interessant, dass als dann Pluto in das Zeichen der Waage ging, also 73 bis 84, er hat dann die Konsequenzen gefordert, offensichtlich, denn da stiegen die Scheidungszahlen enorm an. Also da gab es in der Statistik dann einen steilen Aufwärtstrend. Ja, so viel vielleicht zu der soziologischen Betrachtung der Familie. Noch ein interessanter Punkt. 1716 bis 1738 war der Pluto zum letzten Mal im Zeichen der Waage. Und da wäre es interessant natürlich, was ist denn dort in den Partnerschaften passiert. Das habe ich aber nicht gemacht. Aber mir ist aufgefallen, dort wurde das Buch von Daniel Defoe, Robinson Crusoe, ein Welterfolg. Und da geht es auch um Partnerschaft, nämlich die Vereinsamung. Und dann trifft er da seinen Freitag und wie die sich da, also auch ein Partnerschaftsthema. Vielleicht ein plutonisches. Wir wollen heute die Familie astrologisch betrachten. Und astrologisch betrachten wir natürlich die Familie so, dass wir alle aus einen Vater und eine Mutter haben. Also irgendwo eine Herkunft haben, ganz gleich, wie die beiden zusammenleben oder wie die Familie zusammenleben, denn gerade das wollen wir ja im Horoskop analysieren. Wie die zusammenleben, wie die Verhaltensstrukturen zu erkennen sind und was wir daraus folgern. Wir sind das Produkt unserer Eltern und wir müssen festhalten, dass wir alle Prägungen unseres Vaters und unserer Mutter 100% in uns haben und doch ein ganz neuer Mensch sind. Das klingt vielleicht jetzt sehr plutonisch, aber es ist so. Das erkennen wir zum Beispiel am Verhalten oft, dass man schon bei Kleinkindern sagt, der macht Bewegungen wie die Urgroßmutter oder der hat einen Blick wie... Allerdings bei Kleinkindern kann man auch beobachten, dass die Ähnlichkeiten sich sehr stark verändern. 4 Wochen sieht er ganz stark der kleine Enkel dem Vater ähnlich und dann wieder ganz stark der Mutter. Alles, was wir im Horoskop eines Menschen sehen, repräsentiert zwar grundsätzlich den Horoskopeigner selber, aber da der immer Teil einer Familie ist, als solcher eines Familienverbandes, da jeder eben einen Vater, eine Mutter, eine Großmutter, einen Großvater, zwei hat, oder jeweils zwei, kann man daraus schließen, dass das Horoskop auch Auskunft über das Ganze gibt. Also über die Familie und den Familienverband. Und das ist Grundlage meiner Ausführung heute Abend. Das Horoskop enthält die Summe aller unserer Prägungen. Diese Prägungen erfolgen über Generationen und daraus lässt sich ableiten, dass unser Horoskop irgendwie auch alle unsere Ahnen mit deren Einflüssen enthält. Das klingt zwar vermessen, es ist allerdings auch nicht einfach, das alles zu analysieren, weil meistens weiß man viel zu wenig über seine Altvorderen. Ich komme zu dem ersten Kapitel Planeten als Erlebnisfilter im Horoskop, das ist vielleicht die bekannteste Methode, die kennen Sie vielleicht alle. Ich darf vielleicht mal noch kurz wiederholen, Planeten funktionieren ja im Horoskop sozusagen als Übersetzer der Qualitäten der Tierkreiszeichen, in denen sie stehen. Und die Tierkreiszeichen sind ja unser Bezug zum Universum, zu den universalen Qualitäten oder wir sagen auch Archetypen, die wir eigentlich als Mitglied der gesamten Menschheit leben müssen. Wenn wir die Sonne eben im Löwen haben, dann leben wir den Archetypus des Löwen. Diese Qualitäten sind sozusagen unsere inneren Veranlagungen, die wir über die Planeten in die Wirklichkeit bringen wollen. Und die Planeten übersetzen auf ihre bestimmte Art und Weise. Der Mars auf seine Art und Weise und die Sonne auf seine und so weiter. Wenn wir also Planeten im Horoskop mit Familienangehörigen in Zusammenhang bringen, so erleben wir bestimmte Qualitäten dieser Familienangehörigen. Die Planeten sind aber nicht mit den Personen gleichzusetzen. Warum? Wenn Mutter drei Kinder hat, die haben ja möglicherweise alle drei unterschiedliche Mondstellungen, wenn wir den Mond als Erlebnisfilter für die Mutter nehmen. Der eine steht im Zwilling, der andere im Stier und so weiter. Das heißt, die drei Kinder erleben die Mutter alle unterschiedlich. Der Mond steht also, deshalb dieser Begriff Erlebnisfilter, nicht für die Mutter als Person, als Gesamtperson, sondern wir suchen uns sozusagen Eigenschaften der Mutter, die wir für unseren eigenen Lebensweg benötigen, für unsere eigene Aufgabe im Leben. Also sprechen wir vom Mond als Symbol der Mutter, so ist damit nur das Image, das heißt die Vorstellung von der Mutter des Horoskopeigners gemeint, des speziellen Horoskopeigners. Es ist ein Seelenbild oder ein Erfahrungsbild oder wie C.G. Jung sagt, ein Symbolträger für projizierte Inhalte des Unbewussten. Die volle Funktionsfähigkeit eines Planeten muss man sich nämlich im Leben erst erwerben, bis der richtig oder sozusagen ganz funktioniert, richtig in Anführungsstrichen natürlich. Erst wenn die Sonne beispielsweise, die Sonne im Krebs beispielsweise gereift ist, wenn der Mensch die Bandbreite der Möglichkeiten durchlebt hat und erfahren hat, und daraus sein persönliches Maß abgeleitet hat, kann er seine Emotionalität, Krebs, sein inneres und äußeres Zuhausegefühl für seine Sonne, für seine Handlungsfähigkeit dann nutzen. Wenn jemand, und es ist so, dass ich die Qualität, die Krebssonne, die kann ich übertreiben oder untertreiben. Das ist unsere Freiheit im Leben. Wenn ich immer nur übertreibe und den Versorger spiele und die Urmutter oder die Glucke, dann habe ich die andere Seite, dass ich das auch für mich nutze, nie gelebt. Und am besten ist, wenn man das Maß mal im Leben austariert und dann kann man auch ein individuelles Maß für seine persönliche Lebenssituation allmählich entwickeln. Aber die Krebssonne, die können wir nicht verändern. Die bleibt uns ein Leben lang. Ja, im Rollenverhalten in der Familie erleben wir natürlich zuallererst Mutter und Vater und die Geschwister. Und deshalb sind natürlich die wichtigsten Planeten auch Sonne und Mond, die wir mit der allgemeinen Vater- und Mutter-Erfahrung verbinden. In der Literatur sind natürlich auch andere Zuordnungen zu lesen. Ich werde da ein paar mal zitieren. Zum Beispiel bei Claudius Ptolemäus. Das ist ja ein ganz berühmter. Ja, der hat schon vor fast 2000 Jahren Astrologie gemacht. Der schreibt, das Gestirn Saturns und der Sonne sind ihrem inneren Wesen nach dem Vater verwandt, der Mutter aber Mond und Venus. Wie diese gestellt sind gegeneinander und die übrigen Gestirne, danach urteile die Sache der Eltern. Bei Frank Klahn in seinem Buch von 1923, Erklärung und systematische Deutung des Geburtshoroskops, finden wir in Bezug auf den Vater und Mutter die gleichen Aussagen. In einem anderen Kapitel über Liebe und Ehe erweiterte er die Aussage, und das finde ich sehr interessant, jede Person, mit der man im Leben in eine enge Beziehung kommt, ist durch einen Planeten oder seinen Reflex geschildert. Ein Horoskop kann man erst richtig lesen, wenn die persönlichen Bedeutungen erkannt sind. Jeder Planet vertritt aber auch mehrere Personen. Planeten in positiven Zeichen bedeuten Männer, Planeten in negativen Zeichen bedeuten Frauen. Und dann nach einer Zeit sagt er, Saturn im Löwen in einem weiblichen Horoskop reizt also zu einer Liebschaft mit einem älteren Herrn. Ja, so einfach hat man sich das früher gemacht. Das muss natürlich, das kann sein, aber das muss nicht unbedingt sein. In einer neueren Variante lesen wir bei Erich Bauer in seinem Buch Die Kraft der Ahnen, identifiziert man Sonne und Mond mit Vater und Mutter, so nehmen die Merkurposition die Kinder ein, die den Eltern am nächsten sind, also dasjenige oder diejenigen, die zuletzt geboren wurden. Venus stellt in der Familienastrologie immer eine Schwester dar, genauso identifiziert Mars einen männlichen Nachfolger. Ich habe das mal hier zusammengefasst. Ich würde sagen, Mond ist die Muttererfahrung, Sonne-Vatererfahrung, Mars-Sohn- und Brudererfahrung und Venus-Tochter- und Schwestererfahrung. Mutter und Vater, da komme ich dann im Detail nochmal drauf, ist vielleicht neutraler auch Geborgenheitserfahrung oder auch Autoritätserfahrung. Aber jetzt endlich zu einem Beispiel. Wir wollen ja astrologisch arbeiten. Ich habe mir da eine Maschine gebaut, weil ich nachher das Horoskop öfters drehen muss. Jetzt lassen wir das mal umgedreht im Originalzustand. Also Aszendent Krebs, Sonne in Elf im Widder, Mars in den Fischen am nahe beim MC. Und ich gehe da im Laufe des Vortrags auf dieses Horoskop ein. Ich habe gerade gesagt, Mond symbolisiert die Muttererfahrung. Wie wir sie erleben wollen im Hinblick auf unsere eigene Aufgabe im Leben und wie sich dieses Bild der Mutter formt und häufig beim Mann dann auch zu einer Erwartungshaltung sich formt an die zukünftige Ehefrau. Der Mann sucht immer in der Partnerschaft den DC, den Mond und die Venus. Und hier haben wir den Mond im Steinbock auf Spitze 8. Wie hat dieser Horoskopeigner die Mutter erfahren? Die Mutter hat als im Steinbock als verantwortungsvolle Normgeberin, würde ich mal vorsichtig sagen, in der Partnerschaft, achtes Haus. Die hatte feste Vorstellungen aus der familiären, gesellschaftlichen Umgebung. Die Gefühle im Steinbock sind natürlich hinter einer Mauer von Pflichten verborgen. Ist nicht sehr herzlich vielleicht. Es ist ja auch das Pluto-Haus, das achte Haus. Und beim Kind werden sich natürlich dann entsprechende Neigungen auch niederschlagen. Nämlich Gefühle über Verantwortung zu leben. Es wird die Ausgangsbasis für sein eigenes Verhalten. Es kann die Neigung dann im Leben über oder untertreiben, annehmen oder ablehnen, bis es ein individuelles Maß gefunden hat. Und dieses Maß könnte man so finden, wenn er dieses Verantwortung übernehmen übertreibt, dass er dann lernt, der Horoskopeigene Verantwortung abzugeben, mehr Vertrauen in die Fähigkeit des anderen zu legen, ja, indem er im gegenseitigen Krebs, der Heimat des Mondes, wo der Mond eigentlich seine Kraft herholt, versucht, mehr seine Gefühle in die Verantwortung zu bringen, in partnerschaftlichen Situationen und vielleicht weniger an gesellschaftlichen Normen sich orientiert. Bei solchen Betrachtungen sind natürlich auch Aspekte auf den Mond dann zu berücksichtigen. Hier steht jetzt der Jupiter im vierten Haus in der Jungfrau und hat einen relativ genaues Trigon zum Mond. Jupiter ist die Fülle, da könnte man banal oder ganz einfach schließen, dass der Muttereindruck natürlich sehr stark wird. Für mich ist der Jupiter auch die Lebenseinstellung, die Eigenmotivation, die Orientierung, die Hauptorientierung im Leben. Und wir sehen, das steht wieder in einem Versorgungszeichen da unten, also in der Erde, Jungfrau, Vorsorgen und im vierten Haus. Da kam, und die, Sie werden sehen, dass das vierte Haus auch mit der Mutter zu tun hat. Das heißt, da besteht die Gefahr, dass die Lebenseinstellung, die Ausrichtung der Mutter und diese Art, Gefühle zu leben, der Mutter sehr stark überhand nehmen könnte bei diesem Horoskop-Eigner. Vatererfahrung, die Sonne im Widder in 11. Was könnte man da sagen? Im negativen Fall, im Widder, hat der Horoskop-Eigner vielleicht Aggressionen erlebt. Aggressionen erlebt, sondern im Widder. Im 11. Haus, das 11. Haus hat ja auch mit Wassermann zu tun. Möglicherweise eine gewisse Unberechenbarkeit der männlichen Qualität, der väterlichen Qualität. Vielleicht kein verlässliches Vorbild vom Vater her. Oder im positiven Falle Durchsetzungsfähigkeit und vielleicht ein freundschaftliches Verhältnis zum Vater, weil das 11. Haus ja auch die Freunde sind. Und um das rauszufinden, muss man natürlich dann vor allem die gespannten Aspekte auf die Sonne angucken, weil die gespannten Aspekte werden natürlich schon eine eher negative Erfahrung mit sich bringen und förderliche Aspekte eine eher positive Erfahrung über den Vater. Und was sehen wir hier an? Wir sehen vor allem ein Quinkungs hier vom Jupiter zur Sonne. Ja, finden wir ein Quinkungs. Das ist relativ genau 19 und 17 Grad. Was könnte man da sagen? Ich habe gerade gesagt, die Lebenseinstellung. Das heißt, die Lebenseinstellung des Vaters, das ist, Quinkungs ist ja immer ein Enttäuschungsaspekt. Da war er wahrscheinlich nicht so sehr einverstanden, sodass der Bezug in der Lebenseinstellung zur Mutter noch mehr betont wird, weil er mit dem Vater und dessen Lebenseinstellung nicht einverstanden war. Man kann natürlich dann auch sehen, die Sonne hat ein Quadrat auf die Mondnodenachse, dass vielleicht der Vater gesellschaftlich doch die Normen nicht so eingehalten hat. Alles, was man mit der Knotenachse verbinden kann als Deutung, kann man dann der Vatererfahrung zurechnen, aber unter einem gespannten Erleben. Ganz wichtig und 100% also durchschlagend sind in der Deutung, sind die Beziehungen zwischen, die Aspekte zwischen Sonne und Mond. Wir haben hier, der steht auf 23 und auf 17 die Sonne etwa. Das ist ein weites Quadrat. Aber aus diesen Aspekten zwischen Sonne und Mond kann man die Beziehung der Eltern herauslesen. Das dürfte Ihnen bekannt sein. Auch dieses weite Quadrat ist ein gewaltiger Spannungsaspekt. Warum? Der Mond steht in einem kardinalen Zeichen und die Sonne in einem kardinalen Zeichen. Und Sie wissen, kardinale Zeichen nehmen voneinander nichts an. Das heißt, es ist eine dauerhafte, lebenslange Spannung vorhanden, die das Kind zwischen als Vater- und Muttererfahrung erlebt hat. Die Sonne im 11. Haus strebt ja nach Unabhängigkeit und der Mond will dieses Pflichtbewusstsein erleben und Sicherheit. Und das sind natürlich Spannungen, die das Kind dann auch mitkriegt und ausleben wird. Vielleicht so, dass das Kind ein Idealbild einer Partnerschaft sich zulegt und so sagt, das passiert mir nie im Leben und gar nicht merkt, dass es genau so kommt, weil es ist ja meistens so, erst nach Schmerzen oder der ersten Erfahrung, der großen Niederlage, erkennt man, hoppla, ich habe es ja genauso gemacht wie meine Eltern und und. Oder erlebt es ganz anders, es ist schwer vorauszusehen, aber meistens übernimmt man solche Dinge erstmal in der ersten Partnerschaft oder in der ersten Lebenshälfte und lebt die unbewusst, unbemerkt genauso. Ja, vielleicht ein Wort zu den Kindern im Horoskop über die Planeten. Ich hatte gesagt, Venus und Mars gucken wir da an. Ich zitiere da nochmal den Herrn Klahn in seinem Buch. Vielleicht so ein interessanter Nebenaspekt. Er schreibt, dass die Horoskope der Kinder immer starke Beziehungen zu den Gestirnen der Eltern haben. Wird zum Beispiel der Stand der Sonne oder des Mondes, es wird zum Beispiel der Stand der Sonne oder des Mondes der Mutter, der Aszendent der Kinder, der Aszendent des Vaters oder dessen Sohn, dessen Sonnen- und Mondstand wird Spitze des 10. Hauses im Horoskop der Kinder. Das allerdings habe ich wenig wiedergefunden. Das sind ganz wenige Fälle, wo ich das beobachten konnte. Aber was interessant ist, was er sagt, nach alter gut gestützter Auffassung vererben sich die Familienangelegenheiten mit Überspringung einer Generation. Es bestehen enge Beziehungen zwischen Großeltern und Enkeln. Innen ist der Enkel und außen der Großvater. Und das sieht man, beide haben Saturn im Krebs, beide haben einen Fische Mars, beide haben einen Jupiter in der Jungfrau. Es ist schon verblüffend, dass drei Planeten praktisch in dieselbe Aufgabe markieren. Und, das sieht man nicht so genau, das ist die AC-DC-Achse vom Enkel und darüber liegt die IC-MC-Achse des Großvaters. Also da bestätigt sich ein bisschen von dem Clan, aber verblüffend ist, und dieses Merkmal habe ich öfters gefunden, dass die Ähnlichkeiten bei Generationen übersprungen werden. Zurück zu den Planeten. Eine ungewöhnliche Zuordnung der Kinder lesen wir wiederum bei Ptolemäus. Die will ich Ihnen nicht vorenthalten, obwohl ich das auch nicht gehäuft gefunden habe. Das trifft manchmal zu, aber auch wiederum sehr selten. Er schreibt nämlich, also wenn man die Kinder betrachtet, darüber betrachtet die hohe Himmelsmitte und das ihr nachfolgende Haus, also das 10. Haus genannt, Agatho, Dämon und das Gestirn, das dort wandelt und das dort Strahlen dahin sendet, also alle Planeten, die da Aspekte hin haben, findet sich dies nicht, betrachtet die entgegengesetzten Häuser, also unten das 4. Jupiter und Venus bescheren Kinder, Sonne, Mars und Saturn deuten auf Kinderlosigkeit oder Armut an Kindern, einzeln bescheren einziges Kind in zwei körperlichen Zeichen oder weiblichen oder vielsamigen Zeichen, zum Beispiel Krebs, Jungfrau, Fische, zwei oder mehrere Kinder. Also das sind Aussagen, das sind ja berühmte Astrologen, aber ich konnte leider nicht bestätigen. Vielleicht findet das von Ihnen jemand raus, dass da doch was dran ist. Diese Besonderheit bei Erich Bauer gilt es auch zu untersuchen. Ich würde die auch nicht unbedingt unterschreiben erstmal. Er sagt nämlich, die ersten 4 Jahre eines Kindes, egal ob männlich oder weiblich, werden dem Merkur zugesprochen. Also die ersten 4 Jahre deutet er die Kinder nach Merkur. Und erst nach, also ab dem 5. Jahr, Mars und den Sohn und Bruder und Venus als Tochter und Schwester. Und er fährt fort, ich zitiere jetzt mal einen kleinen Abschnitt. Ein Junge, Hans, wird in eine Familie hineingeboren, in der bereits ein Bruder, Erstgeborener, und eine Schwester leben. Dann ist es so, dass man aus der Position der Venus im Horoskop von Hans seine Interaktion mit seiner Schwester ablesen kann. Steht die Venus zum Beispiel im Widder, so ist anzunehmen, dass er einen feurigen, impulsiven und spontanen Bezug zu seiner Schwester hat und das vielleicht oft gestritten wird. Genauso lässt sich aus der Mars-Position die Interaktion zu seinem größeren Bruder schlussfolgern. Steht der Mars in den Fischen, ist anzunehmen, dass es sich um den Erstgeborenen ein tragisches Schicksal rankt. Ich interpretiere also Merkur noch nicht so wie der Herr Bauer. Ich habe da noch keine schlüssige Meinung dazu. Aber dieser Horoskopeigner hat eine 14 Jahre ältere Schwester erlebt und einen 10 Jahre älteren Bruder. Wir gucken uns den Mars in den Fischen im 10. Haus an, da oben. Was könnte man über Mars in den Fischen in 10 sagen? Der Bruder hat eine gewisse Vorbildfunktion im 10. Haus, aber in den Fischen verschwindet ja alles. Ja, der war nie da. Und es ist tatsächlich so, dass der berufsbedingt schon sehr früh die Familie verließ und überhaupt nie da war. Ja, praktisch. Weil damals ist man auch nicht gereist wie heute. Wenn man da mal 400 Kilometer weg war, dann hat man sich alle 10 Jahre mal gesehen oder zu irgendwelchen wichtigen Familienfeiern. Also eine dauerhafte Verbindung wurde hier nicht erlebt. Der Bruder war irgendwo verschwunden. Das Trigon von Saturn auf Mars ist nicht eingezeichnet, gibt aber auch einen beruflichen Hinweis, weil der Mars steht nicht umsonst im 10. Haus, im Haus des Berufs oder der Berufung. Er war Polizeibeamter, Saturn, Mars, das Gesetz durchsetzen in der Öffentlichkeit, die gesellschaftliche Norm sozusagen durchsetzen. Und das Quadrat von Uranus aus dem 12. Haus, für mich das Haus der Verluste auch, unter anderem, gibt den Hinweis auf den plötzlichen Verlust, dass er völlig verschwunden ist, auf einen völlig unverhofften Tod. Dieses Erzählen eines Horoskops geht so weit, der Horoskopeigner hat auch einen Sohn. Der Mars bildet auch dieses Sohnerlebnis ab. Der Sohn hat das Problem, dass er keinen Beruf findet. Mars in den Fischen, im 10. Haus. Und es geht so weit, Sie wissen, der Uranus läuft seit einem Jahr da hin und her. Und jetzt bei dem zweiten Rücklauf über den Mars hat sich der Sohn entschlossen, doch eine Ausbildung zu machen. Das sieht man in dem Horoskop des Vaters. Ist doch verrückt. Ja? Also kann man sagen, der Mars ist tatsächlich das Sohnerlebnis, die Sohnerfahrung, die Brudererfahrung und natürlich dann auch die Mars-Erfahrung des Horoskopeigners. Da bildet sich doch ab, dass wir alle irgendwo irgendwas weitergeben und alle irgendwo zusammenhängen. Und im zweiten Teil des Vortrags wird das Ganze noch verrückter.
Entschuldigung, darf ich noch eine Frage? Wie erkennen Sie jetzt, dass der Bruder ist? Weil es könnte ja auch sein, dass der Bruder keinen Beruf findet. Woran erkennen Sie das dann? Wissen Sie, was ich meine jetzt?
Ja, ja. Das ist schwierig, da gebe ich Ihnen völlig recht. Sie müssen natürlich gewisse Anhaltspunkte in der Familienstruktur einfach haben. Weil wir können natürlich schwer auf Ereignisse oder eine bestimmte Richtung schließen. Ja? Um es deutlich zu sagen, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, wenn man das erlebt hat. Und da braucht man natürlich sehr viele Analogien für Mars und Fische. Und das kann man eigentlich dann nur über die Stundenastrologie auch erleben, weil dort sehr analog gedacht wird. Da steht eben für Mars von Rennfahren bis was weiß ich, da gibt es hunderte von Möglichkeiten, wofür Mars in den Fischen dann auch stehen kann. Weil der Mars ist ja neutral übersetzt in den Fischen nur, er hat Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen. Entweder ist er unendlich durchsetzungsfähig oder gar nicht. Und da muss er sein Maß finden. Ja? Und im 10. Haus will er es natürlich in der Öffentlichkeit tun, in der Berufung. Aber wird er es können? Einmal kann er gar nichts und einmal kann er so viel. Und das wirkt sich dann natürlich aus. Wobei der Mars natürlich jetzt hier speziell, wenn man das genau anguckt, noch zwei Quinkungse kriegt von Pluto und Neptun. Also noch schwierige Aspekte, sodass man schon schließen kann, es ist heftig, wie diese Qualität da im Laufe des Lebens dann erlebt wird, sowohl beim Sohn als auch beim Bruder. So vielleicht so viel zu den Planeten. Vielleicht noch ein Hinweis, auch die Häuserherrschaftsbetrachtungen sind hierbei interessant. Zum Beispiel, wenn der Herr vom 10. Haus im 4. Haus steht, ist es häufig so, dass die Mutter auch die Rolle des Vaters übernommen hat. Also von 4, die Mutter, in 7, ist es häufig so, dass die Mutter Ersatzpartner war und vor allem der Junge, wenn das ein Junge ist, sich nicht lösen kann von der Mutter. Und solche Dinge kann man dann auch über die Häuserherrschaft, aber das ist ein eigenes Kapitel, das nicht so viele Astrologen beherrschen, erkennen. Vielleicht ganz kurz die übrigen Planeten, die ich keinen Personen zuordnen möchte, wie das zum Beispiel Erich Bauer macht, der sagt, der Uranus ist der befreiende Großvater und der Saturn die starke Großmutter. Das ist natürlich so nicht zu halten. Ich denke, es kann eine Person die Wächterfunktion des Saturn übernehmen in der Familie, weil der Saturn setzt ja Grenzen, die wir nicht überschreiten dürfen, die machen uns Angst, wenn wir sie überschreiten. Das kann der Vater sein, das kann die Mutter sein, das kann insbesondere kommt daher auch Liz Green und andere, Sasportas, ordnen ja Saturn der Mutter zu, ganz eindeutig. Und ich bin der Meinung, die Mutter kann natürlich auch die Wächterfunktion haben in der Familie und die Normen setzen und die Grenzen setzen und sagen, hier bis hier nicht weiter. Und dann hat sie zusätzlich die Wächterfunktion, also dann müsste man die Mutter eben mit Mond und Saturn in Verbindung setzen. Und das ist natürlich der Fall, wenn die zum Beispiel Aspekte haben. Also Mond, Saturn. Jupiter würde ich übersetzen mit Orientierungsfunktion. Also auch so eine Funktion kann eine Person übernehmen in der Familie. Die Befreiungsfunktion, ja, wird auch irgendwo gelebt. Es ist häufig so, dass man das überhaupt lange nicht entdeckt, wer diese Funktion übernimmt, aber irgendwo stellt sich dann raus, dass es einen Großvater tatsächlich gibt, der über die Stränge geschlagen hat und irgendwo verschwunden ist. Und die Großmutter hat es nie so recht rausgelassen, weil natürlich im Nachhinein wird ja alles positiv erklärt in den Familienstrukturen, weil jeder will ja sein Leben eigentlich im Nachhinein aus einer schönen Sicht verkünden und sehen. Neptun Heilungsfunktion und Pluto Wandlungsfunktion, das wissen Sie, Pluto definiert immer die Leichen im Keller, wo wir schwer zu knabbern haben, häufig im Horoskop. Gut, so viel vielleicht zu diesen Planeten. Ich komme jetzt zu dem anderen Kapitel, nämlich den Wiederholungszwängen. Noch ganz kurz, was auch sehr interessant ist, also es fällt auf, wenn man Familienstrukturen untersucht, dass sich bestimmte Aspekte oder Konstellationen immer wiederholen, über Generationen hinweg. Ich nenne das die Leitthemen, also was weiß ich, Saturn, Venus oder im englischen Königshaus ist es Neptun-Venus und Pluto-Venus als Leitthema. Neptun-Venus, die Auflösung der Partnerschaft. Und Pluto-Venus, ich muss einem Konzept in der Partnerschaft folgen. Und dieser Zwiespalt ist über Generationen zu sehen, von Elisabeth II. Über Charles, über seinen Sohn. Und es wird wahrscheinlich auch wieder weitergegeben, bis es einer löst und erlöst. Diese Wiederkehr von Aspekten sind meines Erachtens auch die Grundlage oder der Grund dafür, dass in den Familien so häufig Wiederholungszwänge vorkommen. Der Vater war Alkoholiker und die Tochter nimmt sich einen Alkoholiker als Mann. Warum macht sie das? Und keiner versteht's. Ja? Und wenn man das mal genau beobachtet, kommt es sehr, sehr häufig vor, also jetzt nicht mit dem Alkoholiker, sondern auch andere Dinge, die wir immer beobachten. John Bradshaw schreibt in seinem Buch, in seinem außergewöhnlichen Buch Familiengeheimnisse, häufig werden ähnliche Probleme von einer Generation an die nächste weitergegeben. Es wird als generationsübergreifende Übertragung von Familienmustern bezeichnet. Mehr als jeder andere Einzelfaktor halten dunkle Geheimnisse diesen Prozess am Laufen. Er nennt es auch die Familiengeheimnisse, solche wiederkehrenden Faktoren. Sheldrake bezeichnet diese Felder, durch die das Verhalten weitergegeben wird, als morphologische Felder, was wörtlich bedeutet, Energiefelder, die Form weitergeben. Wenn wir diese Theorie auf die Familie als soziales System übertragen, können wir sagen, dass eine Familie mit ihrer spezifischen Persönlichkeit, also er spricht von einer Familienpersönlichkeit, wie eine Art agiert und dass mit dem Erreichen einer bestimmten Schwelle eines neuen Verhaltens oder neuer Gewohnheiten in der Familie jedes Mitglied der nachfolgenden Generation diese kennt. Das können positive Verhaltensweisen oder schlechte Gewohnheiten oder Laster sein. Sobald eine Schwelle überschritten ist, geht das Verhalten in das Gruppenbewusstsein oder in das familiäre Energiefeld über und jeder Nachkomme kennt das neue Verhalten, auch wenn nicht notwendig jeder es ausagieren wird. Es kann sogar Generationen überspringen. Ich habe jetzt ein Beispiel einer Familie. Das sind mehrere Generationen, also hier haben wir den Urgroßvater, Großvater, der erste Sohn von dem, der zweite Sohn von dem, der dritte Sohn von dem und dann die zwei Kinder von dem und dann die Tochter hat wiederum zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Und hier ist auffällig zu beobachten, dass vor allem Mars-Saturn-Aspekte auftreten. Und dann schießt der Neptun da noch rein. Also es ist Mars-Saturn und dann Saturn-Neptun und Mars-Neptun. Wenn man das neutral übersetzt, könnte man sagen, die Themen Eigenwille, Mars, Saturn, Verantwortung oder gesellschaftliche Normierung, Saturn ist ja immer ein Grenzsetzer, und der Neptun, der löst auf oder positiv, er heilt auch. Und diese unterschiedlichen Konstellationen finden sich hauptsächlich in den Häusern 4, 10 und 7. Das heißt, Eltern 4, 10, 7 Partnerschaft werden diesen Themen vorwiegend ausgelebt. Über Generationen. Sie sehen hier, der Urgroßvater hat Mars, Trigon, Saturn, Saturn, Trigon, Neptun, Mars, Trigon, Neptun. Es ist also ein großes Feuertrigon. Der hat die drei Planeten im großen Trigon stehen, in den Feuerzeichen, also sehr positiv. Der Großvater hat einen Mars Quinkungs Saturn, Saturn Quinkungs Neptun, Mars Konjunktion Neptun, HC in den Fischen. Der erste Sohn, von dem ist gar nichts bekannt. Der zweite Sohn hat Mars Quinkungs Saturn, wie hier, Saturn in den Fischen. Mars Neptun kommt nicht vor. Der dritte Sohn hat Mars Trigon Saturn, also ein positiver Aspekt. Der Sohn von dem hat Mars Opposition Saturn, der hat es gespannt wiederum, Mars im Steinbock. Und da habe ich mal Pluto Quadrat Saturn, da wird das Thema vielleicht noch verstärkt, weil der Pluto auch nochmal mitspielt, weil man könnte ja auch den Pluto sowas wie die höhere Oktave des Mars nennen. Die Tochter hat Marsspitze 10, Marsspitze 10, also Mars auf der Spitze des Saturnhauses, Skorpionspitze 10, das ist auch nochmal dieses Thema, AC im Steinbock, AC ist ja auch Mars, ja, das erste Haus hat immer marsische Qualität im Steinbock und so weiter und so fort. Was will der Künstler damit sagen? Also vielleicht nochmal Mars-Saturn, kann man ja übersetzen, erschwerte Existenzbedingungen nennt es Thomas Ring in seiner Menschenkunde. Oder die Kontrolle marsischer Energien, Egoismus, Aggression, Sexualität in verantwortliche Strukturen bringen, Saturn. Oder durch Erfahrung gebremste Aktivität, könnte man übersetzen. Oder um Neuanfänge unter Beachtung der Vergangenheit, Neuanfänge Mars, Beachtung der Vergangenheit, der Erfahrung, Saturn. Es wäre dieses Thema neutral übersetzt. Und wenn hierbei Neptun auf Mars Einfluss nimmt, können natürlich illusionäre, täuschende Energien reinkommen oder auch spirituelle Kräfte, die man für andere Menschen einsetzt. Oder ganz was Banales, wie Sie nachher sehen werden, wenn ich da mal ein paar Worte dann über diese Generation sage. Und wenn Neptun auf Saturn Einfluss nimmt, kann natürlich erstarrte Energien befreien, erlösen, aufweichen oder Orientierungen. Oder kann das Sicherheitsdenken auch grenzenlos übertreiben, weil Neptun ist immer die Schwierigkeit, Grenzen zu setzen. Entweder setze ich sie ganz weit oder hab gar keine, oder ganz eng. Ja, damit Sie das mal erkennen, was da dahinter steckt, jetzt einen kurzen Abriss über diese Figuren. Der Urgroßvater mit diesem schönen Feuertrigon dieser Planeten, er war von Beruf Brauer, Bierbrauer. Er hat also Neptun, Mars, Saturn irgendwie gut ins Leben gebracht. Er zeugte allerdings den Großvater unehelich, den er zwar anerkannte, aber ein Leben lang keinen Kontakt hatte. Also keinerlei Verantwortung übernahm, Saturn, Neptun. Der Großvater zeugte ebenfalls einen unehelichen Sohn, den er anerkannte, eine Zeit lang Alimente bezahlte, aber auch sonst keine Beziehung pflegte. Hier haben wir also den Wiederholungszwang tatsächlich in Tatsachen, also in Ereignissen. Er zeugte diesen ersten Sohn unehelich und von dem ist überhaupt nichts bekannt. Der muss also eine gewaltige Neptunstellung haben. Es ist nichts rauszufinden über den. Also die ganzen Geschwister haben das versucht hier und es ist nichts zu finden, aber es ist bekannt, dass es den gab. Und die Mutter vom Großvater hat es auch die hat es erfahren bei der Hochzeit und hat es 50 Jahre verheimlicht. In einer schwachen Stunde hat es ihren Kindern diesen zweimal gesagt. Das war der Großvater. Der war Polizeibeamter, Mars Saturn, hatte Zeit seines Lebens heimliche Beziehungen, Mars Neptun. Die Zeugung des Vaters, dieses da, wo ist er? Der da, war sozusagen der Versuch der Großmutter, die hier nicht aufgeführt ist, die Ehe zum Großvater zu retten, was aber nur dem Schein nach gelang. Da haben wir wieder das Thema Mars in den Fischen in 10. Der Vater hier suchte Sicherheit auch wiederum als Beamter oder in einer solchen Stellung, nicht Polizist, aber auch in einer gesicherten Stellung. Das Quadrat von Neptun zu Saturn, das ist nämlich das Horoskop, das ich da immer benutze, brachte einen späten Einstieg in spirituelle Bereiche, also in neptunische Dinge. Die Ehe, die diese zwei Kinder hervorgebracht hat, von dem Vater und einer Mutter, die hier nicht aufgeführt ist, die wurde geschieden. Hauptsächlich wegen Mars-Neptun-Problemen. Also da wird es auch wieder heftig gelebt. Bei den Kindern bei diesen beiden Kindern rückt das Thema Mars-Saturn, wie man sieht, sehr stark in den Vordergrund. Bei dem Sohn allerdings dann, halt es die Tochter, bei dem Sohn allerdings, der hat Aszendent-Konjunktion Neptun. Da wird natürlich das Neptun-Thema sehr mächtig. Also Aszendent am Neptun, der braucht lange, bis er merkt, wer er wirklich ist und wie er sich ins Leben begibt. Und es ist auch der Sohn, wo der Vater diese Mars-Neptun-Erfahrung im 10. Haus hat. Da sieht man mal, wie das zusammen harmoniert. In der nächsten Generation erkennen wir was Interessantes. Dieser Sohn von der Tochter hat überhaupt keine Mars-Saturn-Aspekte mehr. Der wird dieses Thema nicht mehr aufnehmen. Allerdings die Tochter von den beiden umso heftiger, nämlich Mars-Quadrat-Saturn, Mars in 10 und Saturn in 8. Das heißt, hier springt es eigentlich von der männlichen Linie in die weibliche Linie über. Und die sind ja, wie Sie sehen, ganz 2003 und 2000. Da wird man sehen, wie sich das im Laufe des Lebens weitergibt, wenn ich in 20 Jahren nochmal nach Wien komme. Und dann kann ich vielleicht auch darüber berichten. Das war der zweite Bereich. Und jetzt, glaube ich, denke ich, mache mal eine kurze Pause, weil dann geht's richtig los. Da müssen Sie frisch sein, weil dann verschiebe ich Häuser.